Grüß Gott und einen guten Tag wünscht Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, Claudia Kundrun. Willkommen auch heute zur Katechismus-Sendung. Wie immer am Mittwoch betrachten wir gemeinsam mit Pfarrer Andreas Fuchs aus dem schweizerischen Wetzikon das Glaubensbekenntnis im Katechismus der katholischen Kirche. So, also erst einmal herzlich willkommen und grüß Gott, Herr Pfarrer Fuchs.
Ja, grüß Gott.
Wir betrachten mittwochs immer das dritte Kapitel des Katechismus, nämlich das Glaubensbekenntnis, und sind dort im Artikel 9 angelangt. Ich glaube, die heilige katholische Kirche. Beim letzten Mal haben wir mit einem neuen Absatz angefangen, nämlich die eine heilige katholische und apostolische Kirche. Zuletzt sprachen wir über die Kirche ist eine und sind bei der Frage nach der Einheit stehen geblieben. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, den Katechismus vorliegen haben, dann können Sie mitlesen. Wir befinden uns nun auf Seite 245 und machen weiter beim folgenden Punkt 820, übertitelt mit Auf die Einheit hin. Seite 245, Punkt 820. Die Einheit hat Christus seiner Kirche von Anfang an geschenkt. Eine Einheit, die nach unserem Glauben unverlierbar in der katholischen Kirche besteht und die, wie wir hoffen, immer mehr wachsen wird bis zur Vollendung der Zeiten. Christus gibt seiner Kirche stets die Gabe der Einheit, aber die Kirche muss ständig beten und arbeiten, um die Einheit, die Christus für sie will, zu erhalten, zu stärken und zu vervollkommnen. Deshalb bittet Jesus selbst zur Stunde seines Leidens und fortwährend den Vater um die Einheit seiner Jünger. Alle sollen eins sein, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns eins sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Das Verlangen zur Einheit aller Christen zurückzufinden, ist eine Gabe Christi und ein Ruf des Heiligen Geistes.
In diesem Punkt geht es um die Einheit als Geschenk und Auftrag, oder ein bisschen poetischer gesagt, die Einheit als Gabe und Aufgabe. Das heißt, Christus hat zwar die Einheit in seiner Kirche wirklich geschenkt, aber wir müssen uns trotzdem stets darum bemühen. Sie ist nicht einfach ein für alle Mal gegeben und erreicht, sondern es ist eben Gabe, ein Geschenk Christi, aber es ist zugleich auch eine Aufgabe, ein Auftrag, ein sich bemühen von unserer Seite her. So könnten wir auch sagen, er hat uns die Vernunft geschenkt, aber wir müssen sie gebrauchen. Er hat uns den Glauben geschenkt, aber wir müssen ihn leben. Und so hat er uns eben auch die Einheit geschenkt, aber wir müssen uns immer und immer wieder darum bemühen. Einerseits die Einheit mit Christus, die Einheit untereinander und dann auch die Einheit mit allen Christen untereinander. So sind wir hingeordnet auf die Einheit hin, bis sie eben dann einmal im Himmel vollendet sein wird.
Im Punkt 821 hören wir, wie wir diesem Ruf zu entsprechen haben. Und zwar, um diesem Ruf richtig zu entsprechen, bedarf es einer dauernden Erneuerung der Kirche in einer größeren Treue zu ihrer Berufung. Diese Erneuerung ist die Triebkraft der Bewegung hin zur Einheit, der Bekehrung des Herzens, um nach einem reinen Leben gemäß dem Evangelium zu streben. Denn die Untreue der Glieder gegenüber der Gabe Christi verursacht die Trennung. Des gemeinsamen Betens, denn die Bekehrung des Herzens und die Heiligkeit des Lebens ist in Verbindung mit dem privaten und öffentlichen Gebet für die Einheit der Christen als die Seele der ganzen ökumenischen Bewegung anzusehen. Sie kann mit Recht geistlicher Ökumenismus genannt werden. Der gegenseitigen brüderlichen Kenntnis, der ökumenischen Bildung der Gläubigen und vor allem der Priester, des Gesprächs zwischen den Theologen und der Begegnung zwischen den Christen der verschiedenen Kirchen und Gemeinschaften, der Zusammenarbeit der Christen in den verschiedenen Bereichen des Dienstes am Menschen.
Wie wir gehört haben, geht es in diesem Punkt um die Art und Weise, wie man eins werden kann, also den Weg der Einheit. Und Die ersten beiden Punkte sagen uns ganz klar, dass wir zuerst bei uns selber beginnen müssen, nämlich, dass wir unser Herz beständig erneuern sollen, dass es eine Bekehrung unseres Herzens braucht. Das heißt, dass alle Glieder der Kirche einerseits und auch all jene, die auf diese Einheit hingeordnet sind, aber noch nicht vollständig in der katholischen Kirche eins geworden sind, dass sie sich erneuern, sich bekehren müssen, wieder neu auf Christus hin sich ausrichten sollen. Denn wenn alle sich auf Christus ausrichten, dann können alle in Christus eins werden. Und dann zählt man eben auch, werden einige Dinge aufgezählt, wo die Einheit gefördert werden kann mit den anderen Menschen christlichen Glaubens, nämlich das Gebet in erster Linie, denn die Gabe ist immer, die Einheit ist immer eine Gabe, ein Geschenk Gottes und das muss erfleht, erbeten werden. Dann auch gute Kenntnis der eigenen Lehre und der Lehre der anderen Gläubigen, eine gute Bildung, das Gespräch auch, die Begegnung und die Zusammenarbeit in den Werken der Nächstenliebe. So kann eben langsam, langsam ein Weg zur Einheit hin entstehen. Das ist eigentlich die Ökumene, von der die Kirche spricht. Und wir können selber uns überlegen, wie sehr uns die Einheit am Herzen liegt, ob wir wirklich eben den richtigen Weg auf die wahre Einheit hin, auf die wahre Einheit im Glauben unter die Füße genommen haben oder ob wir vielleicht eigene Wege gehen, die kürzer scheinen, aber schlussendlich doch keine Abkürzung sind.
Wir hören weiter. Die Sorge um die Wiederherstellung der Einheit ist Sache der ganzen Kirche, sowohl der Gläubigen wie auch der Hirten. Man muss sich aber auch bewusst sein, dass dieses heilige Anliegen der Wiederversöhnung aller Christen in der Einheit der einen und einzigen Kirche Christi die menschlichen Kräfte und Fähigkeiten übersteigt. Darum setzen wir unsere Hoffnung gänzlich auf das Gebet Christi für die Kirche, auf die Liebe des Vaters zu uns und auf die Kraft des Heiligen Geistes.
Hier ist ein Punkt angetönt, der sehr, sehr wichtig ist, vielleicht gerade auch in unserer Zeit, nämlich, dass Einheit nicht gemacht werden kann, so wie eben auch Kirche nicht gemacht werden kann, sondern Kirche ist immer Kirche von oben, wenn wir die Heilige Schrift betrachten, das neue Jerusalem, die Stadt Gottes, eben das Volk Gottes, die Kirche, die von oben herkommt. Das heißt, Kirche ist immer Geschenk Gottes, Einheit muss man sich immer schenken lassen. Deshalb ist es eben so nötig, um diese Einheit zu bitten, gemeinsam zu beten für die Einheit, damit wir wirklich alle eins sein können, eins werden können in Christus. Denn einfach von uns hervorbringen, das können wir nicht, wie hier sehr schön steht, dass diese Einheit in der einzigen Kirche Christi die menschlichen Kräfte und Fähigkeiten übersteigt.
Wir kommen zum nächsten Punkt. Die Kirche ist heilig. 823 auf der Seite 246. Es ist Gegenstand des Glaubens, dass die Kirche unzerstörbar heilig ist. Denn Christus, der Sohn Gottes, der mit dem Vater und dem Geist als Alleinheiliger gepriesen wird, hat die Kirche als seine Braut geliebt, indem er sich selbst für sie hingab, um sie zu heiligen. Und er hat sie als seinen Leib mit sich verbunden, sowie mit der Gabe des Heiligen Geistes erfüllt, zur Ehre Gottes. Die Kirche ist somit das heilige Volk Gottes und ihre Glieder werden heilig genannt.
Das zweite Merkmal nach der Einheit ist die Heiligkeit. Das zweite Merkmal der wahren Kirche Christi. Die Kirche ist heilig. Nun, wenn wir in der heutigen Zeit das sagen, dann regt sich vielleicht auch in unseren Herzen, in unserem Hirn ein kleiner Widerstand. Denn oftmals schauen wir auf die Fehler, auf die Makel der Glieder der Kirche und schließen dann auch gerade auf die ganze Kirche. Aber wir haben das Gefühl, was diese Kirche soll, die heilige Kirche sein. Nun, heilig, wie es hier so schön erklärt ist, ist die Kirche nicht wegen der Heiligkeit der Glieder der Kirche, also wegen unserer Heiligkeit. Denn im Gloria bekennen wir ganz klar, du allein bist der Heilige. Wir nehmen je nachdem mehr oder weniger an der einen Heiligkeit Gottes teil. Das heißt, die Kirche ist heilig nicht wegen uns, sondern wegen Christus, weil er der Heilige ist und weil er die Kirche heiligt, nicht weil wir die Kirche heiligen. Wenn wir heilig sind, sind wir es nur wegen Christus und durch Christus. Er schenkt uns seine Heiligkeit auch durch die Kirche. Und die Kirche ist heilig eben wegen Christus, weil er sie heiligt, weil er sein Leben hingibt. Denn die Kirche ist seine Braut, sie ist sein Leib und wird durch seinen Geist erfüllt. Deshalb ist sie heilig. Das heißt eben, wenn wir an die Heiligkeit der Kirche denken, dann sollen wir nicht an all die menschlichen Fehler und Schwächen der Glieder der Kirche denken, sondern sollen auf Christus schauen. Da finden wir die Heiligkeit und sicher auch jene, die sich bemüht haben um die Heiligkeit, denen Christus diese Heiligkeit geschenkt hat.
Wir gehen weiter. Die Kirche wird durch Christus geheiligt, weil sie mit ihm vereint ist. Durch ihn und in ihm wirkt sie auch heiligend. Die Heiligung der Menschen in Christus und die Verherrlichung Gottes sind es, auf die alle anderen Werke der Kirche als auf ihr Ziel hinstreben. In der Kirche ist die ganze Fülle der Heilsmittel vorhanden. In ihr erlangen wir mit der Gnade Gottes die Heiligkeit.
Die Kirche ist nicht nur durch Christus geheiligt, sondern sie wirkt auch durch Christus heiligend. Das heißt, sie hat von Christus diese Macht, diese geistliche Vollmacht erhalten, heiligend zu wirken. Das heißt, sie kann uns die Heiligkeit schenken, denn sie hat die ganze Fülle der Heilsmittel. Das heißt, sie hat das wahre Wort Gottes, die wahre Lehre Christi in Fülle, die Wahrheit in Fülle. Sie hat alle Gnadenmittel, die Sakramente und sie hat die geistliche Führung im äußeren Bereich, der Papst, der Bischof, der Pfarrer und auch im inneren geistlichen Bereich durch die geistliche Führung und Leitung. Das heißt eben, die Kirche wirkt so heiligend durch diesen dreifachen Dienst der Leitung, des Heiligungsamtes, der Verkündigung. Und so ist es uns möglich, heilig zu werden. Das heißt, wir haben alle Mittel, die wir brauchen, um heilig zu werden. Christus hat nichts vergessen, sondern er hat uns die ganze Fülle geschenkt und er hat diese Fülle der Heilsmittel seiner Kirche anvertraut. Deshalb wirkt die Kirche ebenso auch heiligend. So schenkt sie das Heil, so schenkt sie unsere Heiligkeit. Deshalb nennen wir die Kirche eben auch heilig.
Die Kirche ist schon auf Erden durch eine wahre, wenn auch unvollkommene Heiligkeit ausgezeichnet. Sie muss in ihren Gliedern die vollkommene Heiligkeit erst noch erreichen. Mit so vielen und so großen Mitteln zum Heile ausgerüstet, sind alle Christgläubigen jedwegen Berufs und Standes auf ihren jedweiligen Weg vom Herrn zu der Vollkommenheit der Heiligkeit berufen, in der der Vater selbst vollkommen ist.
In diesem Punkt geht es um die Heiligkeit der Glieder. Sprich eben, es geht um unsere Heiligkeit. Christus ist heilig, er hat seine Kirche geheiligt, er hat alle Mittel zum Heil seiner Kirche anvertraut. Das heißt, jetzt ist es an uns, dass wir diese Heilsmittel gut einsetzen, damit auch wir die Heiligkeit oder die Vollkommenheit der Liebe empfangen. Und hier heißt es so schön, dass jeder auf seinem jeweiligen Weg zur Heiligkeit gelangen soll. Das bedeutet für uns, dass wir die Heiligen nicht kopieren müssen. Wir sollen sie verehren, wir sollen sie nachahmen, ihre Tugenden nachahmen, aber nicht ihr Leben kopieren, denn jeder von uns führt Gott auf seinem jeweiligen Weg. Das heißt eben, jeder bekommt dasselbe Evangelium, jedem von uns wird genau das gleiche Evangelium verkündet, aber jeder soll dieses genau gleiche Evangelium auf seinem eigenen persönlichen Weg leben. Das heißt, auf seine Art und Weise, denn wir Menschen sind alle verschieden. Wir gleichen uns vielleicht je nachdem im Äußeren oder auch im Herzen, aber jeder und jede von uns ist ein Individuum, ganz einzeln geliebt und erlöst und gedacht von Gott. Und so führt Gott auch jeden Einzelnen von uns auf seinem Weg. Deshalb sollen wir auch nicht so sehr auf die anderen schielen und die anderen oftmals beneiden oder sonst eifersüchtig sein. Denn Gott führt die anderen auf ihrem Weg und er führt mich auf meinem Weg. Ich kann nicht auf dem Weg des anderen gehen, sondern ich soll meinen Weg gehen. Etwas ganz Wichtiges, ich muss auf meine Art und Weise heilig werden. Ich möchte jetzt nicht einen Individualismus verkünden, dass jeder nach seiner Fasson heilig werden soll. Nicht das meine ich, sondern jeder hat seine Gaben, Talente und es ist sein persönlicher Glaube, seine persönlichen Glaubensakte. Der Glaube an sich ist derselbe. Es sind dieselben Sakramente, es ist dasselbe Evangelium, derselbe Katechismus, der für alle gilt. Aber wir sollen sie eben, wie man es heute so schön sagt, verinnerlichen, internalisieren. Das heißt eben ganz ins Herz aufnehmen, ebenso wie es nur wir selber können ganz persönlich das Evangelium in die Tat umsetzen. Wir alle sagen beim Glaubensbekenntnis in der Osternacht, bei der Erneuerung der Taufgelübde, ich glaube. Wir alle sagen dasselbe, aber jeder Einzelne sagt es für sich ganz persönlich. Und eben das meine ich, wenn ich sage, jeder muss seinen eigenen Weg gehen.
Im Punkt 826 hören wir, die Liebe ist die Seele der Heiligkeit, zu der alle berufen sind. Sie leitet und beseelt alle Mittel der Heiligung und führt sie zum Ziel. Es folgt ein Zitat von Theresia vom Kinde Jesu, Therese von Lisieux. Ich begriff, dass wenn die Kirche ein aus verschiedenen Gliedern zusammengesetzter Leib ist, das edelste Organ ihr nicht fehlen dürfe. Ich begriff, dass sie ein Herz haben muss, das von Liebe glüht. Ich begriff, dass die Liebe allein die anderen Glieder in Tätigkeit zu versetzen vermag und dass, wenn sie je erlöschte, die Apostel aufhören würden, das Evangelium zu verkünden und die Märtyrer sich weigern, ihr Blut zu vergießen. Ich begriff, dass die Liebe alle Berufungen umfasst, dass sie alles in allem ist, dass sie alle Zeiten und Orte einschließt, mit einem Wort, dass sie ewig ist.
In diesem Punkt sehen wir, was die Seele der Heiligkeit ist oder was die Heiligkeit denn eigentlich ausmacht, was das Wesen der Heiligkeit ist. Das, was die Heiligkeit ausmacht, ist die Liebe. So wie Paulus auch sagt, die Liebe Christi drängt uns. Das ist eigentlich der Motor, der alles antreibt. Alle Gebetsübungen, alle Tugendübungen oder Abtötungen, die wir verzichten, die wir auf uns nehmen, hätten keinen Wert, wenn nicht die Liebe zu Gott, die Liebe zu den Nächsten sie beseelen würden. So lesen wir ja auch im 1. Korintherbrief im 13. Kapitel dieses wunderbare Hohelied der Liebe des heiligen Paulus eben, wenn ich alle Glaubenskraft besäße, wenn ich Berge versetzen könnte, wenn ich meinem Leib dem Feuer hingeben würde, hätte aber die Liebe nicht, nützte es mir nichts, denn eben ohne Liebe ist alles nur wie tönendes Erz oder eben fehlt die Seele, fehlt das Leben darin, ist nur das Äußere da. Deshalb ist es so wichtig, dass wir Gott immer auch um seine Liebe bitten, dass wir immer nach der Liebe Gottes streben, damit eben diese Seele, das Wichtigste, das uns antreiben soll, eben immer ganz in unseren Herzen brennt.
Herr Pfarrer Fuchs, wir werden also sozusagen danach beurteilt, wie das Maß unserer Liebe ist?
Ja, also wenn wir ja auch bei Matthäus beim letzten Kapitel schauen, ist zwar nicht das persönliche Gericht, sondern das allgemeine Gericht am Schluss, aber da geht es auch um die ganz konkreten Werke der Liebe. Jesus selber sagte auch, die beiden wichtigsten Gebote sind, du sollst deinen Herrn lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Diese zwei Gebote, die er dann selber zusammenfasst in ein Gebot, liebt einander so, wie ich euch geliebt habe. Also das Maß der Liebe, nicht mehr eigentlich die Liebe zu sich selber, sondern die Liebe, so wie Jesus sie vorgelebt hat. Wenn wir uns wirklich mit ernstem Willen oder mit ganzem Ernst und Ernsthaftigkeit um die wahre Liebe bemühen, dann sind wir sicher auf dem richtigen Weg. Denn die zehn Gebote sind eigentlich einfach eine Ausfaltung dieser Liebe, dieser konkreten Liebe zu Gott und dem Nächsten. Also wenn wir uns um die Liebe bemühen, um die wahre Liebe, so wie die Kirche sie uns lehrt, dann sind wir sicher auf dem richtigen Weg.
Vielen Dank. Wir gehen weiter mit dem nächsten Punkt. Während Christus, heilig, schuldlos, unbefleckt, die Sünde nicht kannte, sondern allein die Vergehen des Volkes zu sühnen kam, umfasst die Kirche in ihrem einen Schoß Sünder, ist zugleich heilig und stets reinigungsbedürftig. Sie geht so immerfort den Weg der Buße und Erneuerung. Alle Glieder der Kirche, auch ihre Amtsträger, müssen bekennen, dass sie Sünder sind. In allen wächst zwischen der guten Saat des Evangeliums bis zum Ende der Zeiten auch das Unkraut der Sünde. Die Kirche vereint sündige Menschen, die zwar vom Heil Christi erfasst, aber noch immer erst auf dem Weg zur Heiligkeit sind. Es folgt ein Zitat. Die Kirche ist heilig, auch wenn sich in ihrer Mitte Sünder befinden, denn sie lebt kein anderes Leben als das der Gnade. Wo die Glieder der Kirche an diesem Leben teilhaben, werden sie geheiligt. Wo sie aber dieses Leben preisgeben, verfallen sie der Sünde und Unordnung. Das aber behindert dann die Strahlkraft der Heiligkeit der Kirche. Darunter leidet sie und tut Buße für diese Sünden. Sie hat dabei aus dem Blute Christi und aus der Gabe des Heiligen Geistes die Gewalt, ihre Söhne und Töchter von der Sündenschuld wieder zu befreien.
Wenn wir sehen, dass die Kirche heilig ist und wenn wir dann auf unser Leben schauen, dann sehen wir oftmals, dass eben unser Leben nicht so heilig ist. Und irgendwie entdecken wir dann einen großen Graben zwischen der Heiligkeit, die wir eigentlich erlangen sollten und auch gerne möchten, und der konkreten Situation der Schwachheit und Sündhaftigkeit, in der wir sind. Das soll uns nicht entmutigen, sondern noch viel mehr ermutigen, Mut machen, noch viel mehr nach der Heiligkeit zu streben. Denn die Kirche ist zwar geheiligt, aber sie umfasst eben, solange sie noch in der Zeit ist, auch Sünder und oftmals gehören eben auch wir zu diesen sündigen Menschen, zu Menschen, die denen es am guten Willen mangelt, die mehr die Bequemlichkeit und das eigene Wohl suchen als das Heil für die Menschen. Wir sollen uns bewusst sein, wir sind zwar geheiligt, aber wir sind noch nicht heilig. Wir sind auf dem Weg zur Heiligkeit. Das heißt, wir haben das Ziel noch nicht erreicht. Deshalb ist es eben ein ständiger Kampf, eine ständige Erneuerung, so wie auch Paulus sagt, erneuert euer Denken, erneuert es beständig. Wir müssen uns innerlich beständig erneuern, dafür kämpfen, dass die Heiligkeit immer tiefer in uns wächst. Und sind wir auch froh, kritisieren wir nicht die Kirche, wenn darin eben auch viel Unheiliges ist, denn eben wenn wir auf unser eigenes Leben schauen, wenn es da nur Vollkommene gäbe, dann hätten wir selber wahrscheinlich auch keinen Platz mehr in der Kirche.
Wenn die Kirche gewisse Gläubige heilig spricht, das heißt feierlich erklärt, dass diese die Tugenden heldenhaft geübt und in Treue zur Gnade Gottes gelebt haben, anerkennt die Kirche die Macht des Geistes der Heiligkeit, der in ihr ist. Sie stärkt die Hoffnung der Gläubigen, indem sie ihnen die Heiligen als Vorbilder und Fürsprecher gibt. In den schwierigsten Situationen der Geschichte der Kirche standen am Ursprung der Erneuerung immer Heilige. Die geheime Quelle und das unfehlbare Maß der missionarischen Kraft der Kirche ist ihre Heiligkeit.
Wichtig ist, dass wir auch sehen, wenn es um die Heiligsprechung geht, wie in diesem Artikel, dann eben, dass wir nicht vergessen, die Kirche spricht heilig. Es ist aber Gott, der heilig macht. Das heißt, Gott macht heilig, bestimmt, wie wir vorhin gesehen haben, auch durch die Kirche, aber die Heiligkeit kommt von Gott. Die Kirche spricht heilig, das heißt, sie stellt die Heiligkeit fest. Und sie stellt eben fest, dass jemand wirklich sich bemüht hat, in der Heiligkeit, in der Vollkommenheit der Liebe zu leben, dass er die Tugenden, also die guten Gewohnheiten, die guten Werke, heldenhaft geübt hat, gelebt hat. Das heißt nicht, dass er einfach ab und zu etwas Gutes getan hat, ein normal guter Mensch gewesen ist, sondern das heldenhaft getan hat, eben alle Tugenden in heroischer Art und Weise, in heldenhafter Art und Weise ausgeübt hat, dass er treu zur Gnade gewesen ist und dass er ein Vorbild ist für die Menschen. Das heißt, wenn wir heilig werden wollen, dann sollen wir die Gebote Gottes halten, dann sollen wir uns bemühen, ein gutes Leben zu führen. Wenn wir heilig gesprochen werden möchten, dann müssen wir uns noch mehr bemühen, dann sollen wir nicht nur einfach die guten Werke tun, sondern sie in heldenhafter Art und Weise tun. Dann sollen wir Vorbilder für die anderen sein und eigentlich wäre es ein schönes Ziel, auch wenn man es vielleicht nicht ganz erreicht, dass man auch heilig gesprochen wird. Eigentlich wäre das eben auch etwas, das nicht eben wichtig ist, dass wir heilig werden. Aber schön wäre auch noch, wenn unser Ziel auch darüber hinausgeht, heilig gesprochen zu werden, eben ein Held in der Nächstenliebe, ein Held in der Gottesliebe zu sein, ein Vorbild für die Gläubigen zu sein, so wie auch Paulus selber sagt, ahmt ihr auch mich nach, dass auch wir das sagen könnten, schaut nur einfach auf mich, dann wisst ihr, wie man als guter Christ lebt. Nicht ganz einfach zu tun, aber eine wunderbare Aufgabe.
Aber dafür gilt wahrscheinlich auch das, was Sie im Punkt 825 schon ansprachen, dass das unser jedweg eigener Weg sein wird. Also nicht, dass das eben die Heiligen, die wir eben nur als Vorbilder nehmen können, aber der Weg auch dort, der ja mein persönlicher bleibt, oder?
Ja, sicher. Also der heilige Franz von Sales sagt sehr schön, eben es gibt einige Heilige, die man sehr verehren, aber nicht besonders nachahmen soll, insofern, dass sie vielleicht eben, weil es ihr Weg gewesen ist, für uns ein bisschen verrückte Sachen getan haben. Also so zum Beispiel der heilige Philipp Neri, der sich da im Schauspielern auch üben wollte und einen Betrunkenen gespielt hat, damit die Leute nicht merken, wie heilig er ist. Das Problem war nur, sein Schauspieltalent war leider nicht so groß wie seine Heiligkeit. Und die Leute haben gemerkt, dass er nicht wirklich betrunken ist, sondern dass er es nur spielt und haben gesagt, seht ihr, wir haben sie ja gesagt, er ist wirklich ein Heiliger, er möchte seine Heiligkeit einfach nur verbergen. Aber jetzt haben wir quasi den Beweis, dass er wirklich ein Heiliger ist. Aber eben zum Beispiel das muss man nicht unbedingt nachahmen. Man kann sich dann vielleicht überlegen, wenn man auch so heilig ist wie der heilige Philipp Neri. Aber das erste Bemühen muss wirklich die Heiligkeit sein und nicht irgend die Schauspielschule zum Meistern, damit man nachher eben den Leuten etwas anderes beibringen kann, dass sie nicht merken, dass wir heilig sind.
Schauen wir uns noch den letzten Punkt in diesem Unterkapitel, die Kirche ist heilig, an, der Punkt 829. Während aber die Kirche in der seligsten Jungfrau Maria schon zur Vollkommenheit gelangt ist, in der sie ohne Makel und Runzel ist, bemühen sich die Christgläubigen noch, die Sünde völlig zu besiegen und so in der Heiligkeit zu wachsen. Und daher erheben sie ihre Augen zu Maria. In ihr ist die Kirche schon die ganz Heilige.
Ja, Maria ist das Vorbild der Heiligen, das Vorbild der Kirche, das Vorbild für uns eigentlich auch das Ziel, denn in Maria ist die Kirche schon zur Vollendung gelangt. Das heißt, wenn wir auf Maria schauen, dann sehen wir, wie wir sein sollen, dann sehen wir, wie die Kirche sein soll, denn Maria ist die ganz Heilige, die eben ganz in der Liebe zu Gott, zu den Nächsten gelebt hat, die Vollendung im Höchstmaß erreicht hat. Einige Heilige haben auch gesagt, wenn wir alle Heiligkeit aller Heiligen vom Anfang bis Ende der Welt zusammennehmen, dann haben wir den Beginn der Heiligkeit der Mutter Gottes. Eben der andere haben gesagt, unsere Heiligkeit ist nur wie ein Tropfen in einem großen Meer. So überragend ist die Heiligkeit der Mutter Gottes. Nicht nur, weil sie besonders privilegiert war, besondere Gnadengaben erhalten hat, sondern weil sie eben vollkommen mitgewirkt hat mit diesen Gnadengaben Gottes.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben eingeschaltet heute beim Katechismus hier bei Radio Horeb und wir sind verbunden mit Pfarrer Andreas Fuchs aus Wetzikon in der Schweiz. Wir befinden uns im Katechismus der katholischen Kirche mittlerweile auf der Seite 248 und sind dort jetzt im dritten Unterkapitel angelangt, die Kirche ist katholisch. Und es wird darunter gefragt, was heißt katholisch? Punkt 830 wäre der nächste Punkt, wie gesagt, auf Seite 248. Das Wort katholisch bedeutet allumfassend, im Sinn von ganz oder vollständig. Die Kirche ist katholisch in einem doppelten Sinn. Sie ist katholisch, weil in ihr Christus zugegen ist. Wo Christus Jesus ist, ist die katholische Kirche. In ihr ist der mit seinem Haupt vereinte Leib Christi in Fülle verwirklicht. Sie erhält somit von ihm die Fülle der Mittel zum Heil, die er gewollt hat, das richtige und ganze Glaubensbekenntnis, das vollständige sakramentale Leben und das geweihte Dienstamt in der apostolischen Sukzession. In diesem grundlebenden Sinn war die Kirche schon im Pfingsttag katholisch und sie wird es bis zum Tag der Wiederkunft Christi bleiben.
Nach der Einheit und der Heiligkeit kommt jetzt eben nun die Katholizität oder die Kirche ist katholisch. Und in diesen ersten beiden Punkten, 830 und wir werden ihn dann nachher auch hören, 831 wird erklärt, was katholisch denn eigentlich heißt. Das Wort in sich vom Griechischen bedeutet allumfassend, eben ganz vollständig. Und Die Kirche ist im zweifachen Sinn katholisch. Jetzt bei 830 wird der eine Sinn zuerst erklärt, nämlich dass Christus ganz da ist, eben ganz vollständig da ist, dass er eben allumfassend da ist. Was bedeutet das? Christus ist ganz da. Das bedeutet, dass in der Kirche die Fülle der Mittel zum Heil da sind, eben auch wiederum, da ist alles da, vollständig da, eben das Heil ist allumfassend in einem dreifachen Sinn, nämlich im Hinblick eben auf das dreifache Amt Christi, das Verkündigungsamt, das Heiligungsamt und das Leitungsamt. Das bedeutet eben das Verkündigungsamt oder der Verkündigungsdienst, das heißt das ganze Glaubensbekenntnis, das vollständige, wahre Glaubensbekenntnis schenkt uns die Kirche. Dann auch das Heiligungsamt, die Heilmittel oder die Mittel zum Heil, die Gnadenmittel, nämlich die Sakramente, sind eben auch alle ganz da. Und auch die ganze oder die vollständige apostolische Sukzession, also diese Folge der Bischöfe, der Päpste, dass wir zurückverfolgen können. Unser Glaube, sind wir dann auch noch bei der Apostolischen, geht auf die Apostel zurück. Eben die Kirche ist also in diesem Sinn einerseits eben ganz katholisch, weil Christus ganz vollständig da ist mit allen Mitteln zum Heil. Und im zweiten Sinn ist sie katholisch, das werden wir jetzt im Punkt 831 hören.
Sie ist katholisch, weil sie von Christus zum ganzen Menschengeschlecht gesandt worden ist. Zitat: Zum neuen Volk Gottes werden alle Menschen gerufen. Deswegen muss dieses Volk eines und ein einziges bleiben und sich über die ganze Welt und durch alle Zeiten hin ausbreiten. So soll sich die Absicht des Willen Gottes erfüllen, der die Menschennatur am Anfang als eine gegründet und beschlossen hat, seine Kinder, die zerstreut waren, schließlich zur Einheit zu versammeln. Diese Eigenschaft der Universalität, so heißt es, die das Volk Gottes auszeichnet, ist eine Gabe des Herrn selbst, mit deren Hilfe die katholische Kirche tatkräftig und stetig danach strebt, die ganze Menschheit mit all ihren Gütern unter dem Haupt Christus zusammenzufassen in der Einheit seines Geistes.
Ja, das zweite Merkmal oder eben der zweite Sinn des Katholischseins der Kirche ist deren Sendung. Das heißt, sie hat eine allumfassende Sendung. Das bedeutet, die Kirche Christi ist zu allen Menschen gesandt. Sie ist also nicht nur einfach zu einer bestimmten Menschengruppe gesandt, sondern alle sollen in der Kirche Christi, in der einen Kirche Christi vereint sein. Sie hat eine universale Sendung oder eben eine allumfassende oder eine katholische Sendung. Also die Kirche ist katholisch in einem zweifachen Sinn, weil sie alle Mittel zum Heil besitzt und weil sie zu allen Menschen gesandt ist.
Die nächsten vier Punkte sind übertitelt mit Jede Teilkirche ist katholisch. Der nächste Punkt ist der Punkt 832. Die Kirche Christi ist wahrhaft in allen rechtmäßigen örtlichen Gemeinden der Gläubigen anwesend, die in der Verbindung mit ihren Hirten auch selbst im Neuen Testament Kirchen genannt werden. In ihnen werden durch die Verkündigung der Frohbotschaft Christi die Gläubigen versammelt, in ihnen wird das Mysterium des Herrenmahls begangen. In diesen Gemeinschaften ist, auch wenn sie oft klein und arm sind oder in der Zerstreuung leben, Christus gegenwärtig, durch dessen Kraft die eine heilige, katholische und apostolische Kirche versammelt wird.
In diesem Punkt geht es um die Teilkirche. Wie wir nachher dann im nächsten Punkt noch sehen werden, ist diese Teilkirche im Normalfall ein Bistum, also ein bestimmter Teil der gesamten Kirche. Und die Teilkirche ist katholisch eben nicht nur einfach ein Teil oder dass sie nur teilweise katholisch allumfassend wäre, sondern sie ist eben ganz katholisch in einem bestimmten Sinn. Wie ist das gemeint? Wiederum kommen hier diese drei Ämter oder diese drei Punkte vor, von denen schon vorher die Rede war, nämlich in der Teilkirche hören wir die vollständige Verkündigung, ist auch die Fülle der Sakramente und ist auch die apostolische Sukzession, nämlich die Verbindung mit den Hirten, wie es hier auch in diesem Abschnitt, diesem Zitat aus dem Zweiten Vatikanischen Konzil heißt. Also eben, wir können einfach sagen, weil eben die Verkündigung, die Sakramente, die apostolische Sukzession auch in der Teilkirche ganz vollständig da sind, deshalb ist eben auch Christus gegenwärtig. Und wenn Christus gegenwärtig ist, dann ist eben auch die Kirche gegenwärtig, weil er das Haupt der Kirche ist und die Kirche sein Leib.
Unter Teilkirche, Bistum, versteht man eine Gemeinschaft von Christen, die mit ihrem in der apostolischen Sukzession stehenden Bischof im Glauben und in den Sakramenten vereint ist. Diese Teilkirchen sind nach dem Bild der Gesamtkirche gestaltet. In ihnen und aus ihnen besteht die eine und einzige katholische Kirche.
Ja, wir sehen, dass diese drei Punkte, dieses dreifache Amt Christi, das in der Kirche ausgeübt wird, der Kirche sehr am Herzen liegt. Denn hier wird eigentlich nochmals genau dasselbe, wie wir schon vorhin gesehen haben, nochmals bekräftigt. Das heißt eben, Teilkirche ist dann Teilkirche, wenn sie das Glaubensbekenntnis hat, und zwar eben das wahre Glaubensbekenntnis, wenn sie im Glauben geeint ist, wenn sie die Sakramente, die Fülle der Sakramente spendet und wenn sie in der apostolischen Sukzession ist. Das heißt eben, wenn ihr Bischof, eben der Vorsitzende, tönt zwar ein bisschen blöd, Hirte ist viel schöner, der Hirte, der Leiter, der Oberste, der Episkopus, also der Wärter, der Aufseher des Bistums, eben wenn er in dieser apostolischen Sukzession steht, wenn sein Vorgänger, Vorgänger und so weiter eben sich verfolgen lassen würde bis auf einen Apostel hin, dann steht er eben in dieser ununterbrochenen Reihenfolge. Und dann kann eben diese Teilkirche auch wirklich katholisch sein, eben wirklich Christus kann da sein. Es braucht dann aber noch einen Punkt mehr, den sehen wir jetzt im nächsten Punkt.
Die Teilkirchen sind im Vollsinn katholisch durch die Gemeinschaft mit einer von ihnen, mit der Kirche von Rom, die den Vorsitz in der Liebe führt. Mit dieser Kirche nämlich muss wegen ihres besonderen Vorranges notwendig jede Kirche übereinstimmen. Das heißt, die Gläubigen von überall. Seitdem das inkarnierte Wort zu uns herabgekommen ist, hielten und halten alle christlichen Kirchen von überall die große Kirche, die hier, in Klammern in Rom, ist, für ihre einzige Basis und Grundlage, weil gemäß den Verheißungen des Herrn die Mächte der Unterwelt sie nie überwältigt haben.
Also dieses Kriterium, das ich vorhin angesprochen habe, ist die Einheit mit der Kirche in Rom, die Einheit mit dem Heiligen Vater, dann ist auch die Teilkirche im Vollsinn katholisch. Eben dann ist die Teilkirche, das Bistum im Vollsinn ein Teil der Kirche oder Christus ist dann ganz gegenwärtig eben durch die Verkündigung des Glaubens, durch die Sakramente und auch eben durch diese apostolische Sukzession, diese Einheit und auch eben Unterordnung dann schlussendlich unter den Heiligen Vater. Dann ist eben wirklich die ganze Katholizität auch in den Teilkirchen ganz da.
Als letzten Punkt dieser vier, die unter der Teilkirche ist katholisch stehen, hören wir den Punkt 835, zwei Zitate. Hüten wir uns davor, die Gesamtkirche aufzufassen als die Summe oder gleichsam einen mehr oder weniger lockeren Zusammenschluss von wesentlich verschiedenen Teilkirchen. Im Denken des Herrn ist es die nach Berufung und Sendung universale Kirche, die in verschiedenen Kulturräumen, sozialen und menschlichen Ordnungen Wurzeln schlägt und dabei in jedem Teil der Welt verschiedene Erscheinungsweisen und äußere Ausdrucksformen annimmt. Die reiche Vielfalt von Kirchenordnungen, liturgischen Riten, theologischen und geistlichen Erbgütern, die den Ortskirchen zu eigen sind, zeigt die Katholizität der ungeteilten Kirche in besonders hellem Licht.
In diesem Punkt geht es darum, die Kirche nicht einfach oder diese Teilkirchen nicht einfach zu sehen als das, was dann schlussendlich auch die Gesamtkirche ausmacht. Das heißt, man sagte auch, das Ganze ist nicht einfach die Summe der Einzelteile, sondern das Ganze ist eben mehr. Die Gesamtkirche ist eben mehr oder ist nicht nur einfach eben die Summe der einzelnen Teile Kirchen. Denn wenn wir zum Beispiel bei einem Auto das in Einzelteile zerlegen, dann sind zwar alle Einzelteile da und wenn wir sie schön ordnen, dann ist aber dennoch kein fahrtüchtiges Auto da, sondern dann ist einfach die Summe der Einzelteile da. Aber man muss eben richtig zusammenfügen. Dann erst eben ist das Ganze, das Wesen auch da. Und so auch ein bisschen, nicht ganz gleich, bei der Kirche, denn die gesamte Kirche ist nicht einfach dieses Zusammenstellen oder Zusammenfügen der einzelnen Teilkirchen, sondern es wird ein bisschen ein anderer Blickpunkt eingenommen. So ein bisschen vielleicht zu vergleichen, wenn wir eben zum Beispiel auf das Kirchengebäude schauen. Jedes Kirchengebäude oder jede katholische Kirche hat im Normalfall einen Altar, einen Tabernakel, ein Kreuz, eine Muttergottesstatue, einen Kreuzweg, die Apostelleuchter und so weiter. Aber jede Kirche ist doch wieder ein bisschen verschieden. Die konkrete in die Tat Umsetzung, die sieht verschieden aus. In Afrika sieht eine Kirche anders aus als in der Schweiz und in Deutschland. Schon in Italien, wissen wir, ist ein eigener Stil, aber es ist immer der gleiche Christus, den wir verborgen im Tabernakel antreffen. Das bedeutet eben, es ist das gleiche Evangelium, es ist der gleiche Christus, aber wie man dann mit Christus lebt, das ist eben verschieden, aber die einzelnen Teile, die einzelnen Elemente, die sind immer da und die bilden eben eine wunderbare Einheit. Eben Christus ist ganz gegenwärtig in jedem Tabernakel der Welt, wo er auf uns wartet. Es ist immer derselbe Christus, es ist immer dieselbe Liebe, die er uns schenkt, auch eben wenn jeder Tabernakel wieder eine andere Form, eine andere Farbe und so weiter hat.
Herr Pfarrer Fuchs, jetzt hat uns doch noch eine Hörerin erreicht. Ich möchte doch Frau Dold herzlich begrüßen. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Also ich glaube an die allumfassende katholische Kirche. Aber nun kommt es vor, dass in Familien Kinder ausbrechen, sie sind katholisch getauft, sie landen bei Baptisten oder in freien evangelischen Gemeinden, worüber ich auch sehr erfreut bin, wenn ich da mal teilnehme an diesen Gottesdiensten, obwohl mir da die Subsidiarität, die Apostolität und alles, was da ist, fehlt, besonders das Heilige, die Heilige Eucharistie, aber was da gegenwärtig ist an Nächstenliebe und an jungen Familien, die mit Freuden kommen und miteinander den Alltag teilen. Kann man da nicht denken, dass das auch eine Art Teilkirche von uns ist? Es sind Menschen, die katholisch getauft sind.
Also es wäre kommen dann in 2-3 Seiten noch drauf, wo es heißt, eben außerhalb der Kirche kein Heil. Man muss den Satz gut verstehen, bedeutet, oder wenn man ihn umformuliert, wird er vielleicht ein bisschen klarer. Alles Heil kommt durch die Kirche, durch die katholische Kirche. Das bedeutet eben, die katholische Kirche hat auch immer gesehen, eben wie Sie auch gesagt haben, in vielen Freikirchen ist oftmals wirklich ein lebendiger Glaube, eine echte Nächstenliebe vorhanden. Oftmals eben, leider muss man das zu unserer Schande gestehen, leider oftmals mehr als in unserer katholischen Kirche. Das sehe ich auch. Hier in Wetzikon sind sehr viele Freikirchen da, die sich wirklich einsetzen, die überzeugt sind von ihrem Glauben, die sich nicht schämen, das auch öffentlich kundzutun, die wirklich einander kennen, weil sie natürlich auch kleiner sind, die einander unterstützen, die einander helfen, etwas sehr, sehr Schönes. Aber dennoch müssen wir sagen, eben sie haben Christus, das kommen wir eben auch in den nächsten Punkten dazu. Wer gehört der katholischen Kirche an? So viel sei schon vorweggenommen, sie sind eigentlich hingeordnet auf die Einheit. Sie haben noch nicht die volle Einheit, aber sie sind hingeordnet auf die Einheit. Der Begriff nun Teilkirche hier im Katechismus hat eben unter Teilkirche versteht der Katechismus etwas ganz Besonderes, eben versteht er eigentlich die Bistümer. Das ist die Teilkirche, also auch nicht die Pfarrei. Man kann von der Pfarrei eigentlich nicht sagen, das ist eine Teilkirche, sondern eben zur Teilkirche gehören diese drei Kriterien. Das ist einfach so eine Definition, könnte man sagen, des Katechismus oder der Kirche selber, dass sie sagt, eben eine Teilkirche ist unter der Leitung des Bischofs, und er ist verantwortlich für den wahren Glauben, für die richtige Feier der Sakramente. Er steht in dieser apostolischen Sukzession. Das kann der Pfarrer ja nicht direkt so sagen. Der ist auch in gewisser Weise hingeordnet. Und so ist eben auch eine Freikirche nicht in diesem Sinn eine Teilkirche. Man kann auch sagen, diese Menschen, die dort ihren Glauben leben, an Christus glauben, sich um die Nächstenliebe bemühen, sind auch in gewisser Weise auf die Einheit der katholischen Kirche hingeordnet. Und so hoffen und beten wir, dass sie auch eines Tages diese Einheit wirklich auch finden.
Vielen Dank, Frau Dold, für Ihren Anruf. Ich wünsche Ihnen noch einen gesegneten Abend. Auf Wiederhören. Ja, Herr Pfarrer Fuchs, auch Ihnen vielen herzlichen Dank wieder für die Auslegung heute des Katechismus zu den Fragen und Aussagen, die eine heilige katholische und apostolische Kirche, besonders eben auch, dass wir heute die Einheit, die Heiligkeit der Kirche angesprochen haben und eben halt auch, was es bedeutet, dass die Kirche katholisch sich nennt. Diese Sendung, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, können Sie natürlich noch einmal hören, und zwar indem Sie sich zum Beispiel eine CD bestellen bei unserem CD-Dienst unter der Telefonnummer 0700 75 25 75 20. Oder Sie können natürlich auch unsere Homepage besuchen, www.horeb.org, und sich dort die CD bestellen oder eben halt diese Sendung auch als Podcast herunterladen. Herr Pfarrer Fuchs, darf ich Sie abschließend zu dieser Sendung noch um Ihren priesterlichen Segen für uns bitten?
Ja, wir wollen die Mutter der Einheit, die Mutter der Heiligkeit, Maria, bitten, gerade in dieser Adventszeit, dass wir alle immer mehr uns öffnen für Christus, denn in Maria ist ja auch das Wort Fleisch geworden, das Wort Gottes, dass Christus auch in unserem Leben immer mehr Mensch werden, Fleisch werden kann, dass wir so eben auch lebendige Glieder der Kirche werden können für die Welt. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, aller Engel und Heiligen, segne und behüte euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Vielen herzlichen Dank, Herr Pfarrer Fuchs.
Ja, bitte, gern geschehen.
Und auch Ihnen vielen Dank fürs Dabeisein, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich sage Ihnen einen schönen Abend. Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Zeit. Ihre Claudia Kundrun.